Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Heute ohne Gast. Ja, das ist hier alles noch eine Ausnahmesituation, würde ich sagen. Wir sind ja, oder?
Das immer noch, ne?
Es ist immer noch eine Ausnahmesituation,
ey.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich meine, man darf mittlerweile wieder bestimmte Formen von Gästen haben, aber ich habe trotzdem keine.
Ja, nur aus einem Haushalt. Also ich glaube, du darfst dich mit Leuten aus einem Haushalt treffen. Also ein befreundetes Paar darfst du jetzt empfangen, nicht zwei verschiedene Freunde. So habe ich die Regelung in Berlin verstanden. Aber das ist ja das Gute, dass es dann noch mal von Bundesland zu Bundesland durchaus unterschiedlich sein kann.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, ich muss sagen, ich habe mich so sehr daran gewöhnt, diese Regeln einzuhalten, dass es richtig ein bisschen schwer, die loszulassen.
Ja, ne? Also ohne was? Du gehst jetzt nur noch mit Maske. Du hast die Maske auch in der Wohnung auf, oder was?
Du, ich habe mich da so dran gewöhnt. Die Kinder erkennen mich sonst auch gar nicht.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Ja. Also, ist gut. Mein Sohn fängt immer an zu heulen, deswegen ich die Maske nicht auf, aber wenn ich sie aufsetze, weil da ist so ein Lächeln aufgemalt.
Ja, verstehe.
Weiß, dass ich ihm wohlgesonnen bin. Ja.
Ja, das ist ein guter Trick auch. Das ist natürlich jetzt für viele Leute, die so Radiogesichter haben, natürlich eine absolute Wonnetat. Du kannst dir ja auch dann einfach ein attraktiveres Gesicht geben, wenn du so fotodruckmäßig arbeitest. Oder wenn du weißt, so die Schokoladenseite meines Gesichts ist eher so oberhalb der Nase, dann hast du jetzt natürlich gewonnen. Das ist klar.
Ja, das ist stimmt. Ich glaube doch mal, wer das denn? Es gab doch irgendwann so eine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, oh, dieses Maskending, es trifft vor allem die Attraktiven. Und so würde ich das gar nicht sehen. Es ist ein großer Vorteil für alle Leute, die nicht so besonders attraktiv sind. Und ich würde jetzt mal uns auch mal dazu zählen. Ja, so, wir sehen jetzt
absolut
aus. Aber es ist auch nicht so, dass wir in den Raum treten und alle halten den Atem an.
Nee, höchstens zu werden, wenn wir nicht geduscht haben. Ansonsten einfach nur. Nee, ansonsten passiert da gar nichts tatsächlich.
Ja, ansonsten ist es die Chance, dass du nicht mehr mit deinem Aussehen, sondern mit dem, was du sagst, brillieren kannst. Das ist sehr schön für einige Leute, glaube ich.
Du bist für eine Gesellschaft der Vollverschleierung. Kann ich das so an Watson und jetzt.de als Zitat losgelöst von der Sendung rausgeben, ja. Moritz?
Ich glaube, wir sollten das ein bisschen spezifizieren. Ich würde sagen, jeder Mensch sollte voll verschleiert rumlaufen.
Ja.
Im Zeichen der Chancengleichheit.
Ja, das wäre mal schön, so ein Tag der Chancengleichheit für alle, dass wir uns alle nur so, ich würde sagen, so Outbreak-Anzüge anziehen. Weißt du?
Ja, oder alle die gleichen, ja, alle kriegen kostenlos das gleiche Jack Wolfskin-Outfit.
Ja.
Oder eins von H&M oder egal was. Alle kriegen das gleiche Outfit.
Ah, okay, also eine Weltuniform. Ja, nicht mehr eine Schuluniform, sondern eine Weltuniform.
Genau. Ja, genau. Dass du es aus der Schule rausholst und alle Menschen, das Merkel, ich, alle tragen den gleichen Hosenanzug.
Ja. Aber ohne Waffe, ne? Das ist uns ganz wichtig, dass wir da nochmal sagen, wir wollen nicht zur Militarisierung der Gesellschaft aufrufen.
Warum denn jetzt eine Waffe? Ich meine...
Ja, es klingt schon so ein bisschen so danach, so alle tragen Uniform, also gleich sagst du noch so, ja, und dann haben wir alle so eine Armbinde, einfach eine Friedenstaube. Es klingt schon sehr, sehr komisch.
Ja, du nennst es Uniform, aber ich meine, wir waren eben bei Hosenanzug. Also ich habe jetzt selten gesehen, dass die deutsche Armee in Afghanistan oder irgendwo im Kosovo mit Cocktailkleidern rumläuft. Also du kannst ja irgendwas Unverfängliches nehmen. Vielleicht tragen alle Menschen einfach so einen Sack.
Ja, okay.
Mit so einem Schlitz oben drin.
Ja, ich glaube, das ist die Sicht von Italienern auf Deutsche auf jeden Fall. Für Italiener laufen wir schon alle so rum, grundsätzlich.
Gelten wir als so stilloses Volk im Ausland?
Absolut. Stillos und dreckig, habe ich gesagt. Was mich sehr empört hat, weil ich als Deutscher natürlich meine Vorurteile kenne. Bei mir gelten ja ganz andere Kulturkreise als dreckig. Ja, also, ich meine, das ist ja die Vorurteilsnummer, die wir so kennengelernt haben. Die und diese dreckig, ja. Und dann auf einmal selber mit so Vorurteilen konfrontiert zu werden, ist wirklich empörend.
Ja, ich muss sagen, also dreckig. Also ja, wir fressen Weißwurst und tragen Lederhosen und reden ungefähr so. Hulzen, Beizen, Hulzen, Wulzen. Aber wir sind noch nicht dreckig. Wir sind
dreckig. Doch, Tröckchen. Tatsächlich, wir gelten als dreckig. Also
das muss ich entschieden zurückhalten. Ja, ja. Gut, wir haben jetzt keine BDs.
Genau, oder das so. Ist der Aber Punkt. Das ist tatsächlich der Punkt. Und wir gelten zum Beispiel auch unter Türken. Also natürlich nicht alle und so, ne? Wir reden gerade über Vorurteile. Ja,
klar.
So, ja, natürlich. Ja. Aber tatsächlich ist es also ein Vorurteil Deutschen gegenüber, dass sie dreckig sind, weil sie kein BD haben. Bei Italienern ist es so, bei ItalienerInnen und auch bei Türkinnen und Türken. Also gibt's auf jeden Fall. Dem hängen nicht alle an, aber das wäre so, das ist ein Vorurteilsangebot, das ist da. Das ist das Starter-Kit an Vorurteilen, wie wir so ein Starter-Kit an Vorurteilen auch als Deutsche mitgeliefert bekommen. Und da darf man sich dann bedienen oder eben nicht. Aber das ist auf jeden Fall da.
Ja, ich sag mal erstmal, mein erstes Rätsel, dass ich denke, das ist ja völliger Bullshit. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich im Vergleich zu denen schon. Also wenn man, das stimmt, dieses BD ist schon ein Punkt. Also während Leute der Meinung sind, pass auf, du duschst doch auch deinen Körper, warum duschst du nicht deinen Arsch, nachdem er am dreckigsten war? Mhm. Und ich sag, nee, ich habe hier so...
Ich habe so ein Papier.
Ich habe jetzt ein Papier und damit wische ich da so ein bisschen Alibi-mäßig drüber. Ja, irgendwie sehe ich das ein. Ja, stimmt. Wir sind schon dreckige Leute.
Ja, mein Gott.
Also, aber es ist auch okay. Ich meine, die ist ja auch schmutzig, wenn du sie erstmal erntest. Ne? Und trotzdem hat sie ein reines, starkes Herz.
Also du meinst, der Deutsche ist schmutzig, hat aber ein reines, starkes Herz.
Das ist meine Meinung.
Absolut. Ich finde es schön, dass wir direkt in den ersten 6 Minuten uns ein Gefilde gegeben, wo man denkt so, hey, lauert da ein Shitstürmchen? Man weiß es nicht. Das finde ich sehr gut. Das ist schön, dass wir beide einfach noch so gerne kokeln einfach. Wir spielen nicht mit dem Feuer, aber wir kokeln gerne, sagen wir so.
Ja, es wird ja auch langweilig sonst.
Nee, also, klar.
Immer alle zustimmen. Ja,
genau, ich denke, das ist gerade unser größtes Problem. Hey Moritz, wie geht's dir denn sonst eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommst du gerade durch die Zeit? Weil ich muss sagen, erzähl ruhig, Entschuldigung.
Ja, du wolltest eigentlich nur
antworten. Nee, also ich habe gedacht, wenn da nichts kommt, also ich habe dir eine halbe Sekunde gegeben und da kam nichts und dann habe ich mir gedacht, ja gut, da kann ich ja erstmal antworten, weil ich hätte jetzt hier was vorbereitet.
Du, mir geht's gut. Wie ist denn bei dir?
Nein, ich merke, ich komme langsam, ich atme wieder auf. Es liegt auch daran, wir haben jetzt die letzte Sendung Homies abgeschlossen. Die läuft heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcastes. Und ich tauche so langsam wieder auf, habe ich so das Gefühl. Und,
das ist schon echt krass, ne?
Ja. Wir waren so ein bisschen so im Tunnel 8 Wochen lang und es ist jetzt auch mal schön, wieder so ein bisschen rauszugehen und auch nicht so das Gefühl zu haben, ich muss noch was machen. Also das habe ich jetzt in anderen Bereichen vielleicht, aber nicht mehr so vollumfänglich jeden Tag, wenn du aufstehst, gleich geht's wieder los. Das finde ich ganz gut.
Ja, aber auch da, es ist wie so ein, man taucht aus so einer Blase. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt, also jetzt, es ist wirklich schwer, damit klarzukommen.
Ja.
Weil ich war ja in diesem Arbeitszimmer einfach den ganzen Tag über.
Ja.
Und jetzt geht man dann mal irgendwie mit den Kindern raus und merkt, ja, das ist voll geil draußen. Aber ich habe immer noch im Hinterkopf von, ja, aber ich müsste doch eigentlich was tun, oder nicht?
Ja.
Ich habe sofort so ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, ja, aber die zählen doch alle auf mich. Bis ich zum ersten Mal denke, nein, Moritz, niemand braucht dich im Moment. Niemand wartet irgendwo auf dich.
Naja, niemand braucht dich, das ist auch ein bisschen hoch, also ein bisschen viel wieder. Ne? Aber ich sag mal so, niemand ist jetzt sofort, wartet jetzt auf einen Anruf von dir.
Niemand braucht mich im Büro quasi, genau. Niemand arbeitet gerade an irgendwas und muss jetzt quasi unterbrechen und warten, bis was ich dazu sage, um weiterarbeiten zu können. Niemand in so einem Prozess von, wir machen eine Show, wartet darauf, dass Moritz Neumeier sein Okay gibt.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen schade.
Ja, du, ich bin jetzt, vielleicht, ja, was denn?
Vielleicht könnten wir das einfach so einrichten, dass wir einfach trotzdem weiter Leute mir das Gefühl geben, dass ich da auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung treffen muss. Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt.
Ja, kann ich.
Aber das will ich dann nicht
wissen. Ja, okay, ja, gerne. Also ich kann dich morgen gerne mal fragen, was ich anziehen soll. Dann schicke ich dir ein paar Bilder, halt das mal so dran und du sagst mir dann, welche Farbe okay wäre oder was absolut dreckig aussieht. So, das wäre zum Beispiel was, wo du Entscheidungen für mich treffen kannst. Oder welcher Kloreiniger soll es sein? So Alltagssachen, weißt du? Welche Bouillon nehme ich jetzt? Ist es die Hühnerbouillon? Ist es die Rinderbouillon? Nehme ich die Bioprodukte? Also Entscheidungen, so Mikroentscheidungen, die man Tag für Tag treffen muss, dass du mir die abnimmst.
Das würde ich sehr gerne tun. Ja?
Oder auch so Aufgaben erfindest. Sag mal, apropos Aufgaben erfinden. Ja, weißt du, so dass gehe heute 5000 Schritte oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gen Westen. Und dann stehe ich da mit dem Kompass, weil ich keine Ahnung habe, wo Westen ist. Das finde ich übrigens immer noch bei Navigationssystemen das Schlimmste, wenn mir dann dieses satellitengesteuerte Wesen, das jetzt einfach meinen Alltag bestimmt, sagt, starten Sie nach Westen. Und ich denke so, nee, das ist nicht die Abmachung. Du kannst mir nicht 20 Jahre lang sagen, völlig alle Verantwortung abnehmen und dann so tun, als würde ich hier mit einem Sextanten stehen. Das geht einfach nicht.
Ich bin kein Pirat.
Ich bin keine Ahnung, wo Westen ist, Digga. Du musst mir jetzt schon sagen, so, siehst du den Kiosk da? Ja, da nicht hin. Die andere Richtung. Nee. Ja.
Fahr mal jetzt links. Links ist da, wo der Daumen rechts
so,
ist.
So, genau. Ja. Mach mal, nee, ja, fahr langsamer, so, dass man da so ein bisschen begleitet wird. Ich habe mir gedacht, jetzt als Alltagsaufgabe, Moritz, wollte ich mal fragen, was du davon hältst. Es gibt jetzt so ein paar eBay-Kleinanzeigen-Sachen, die ich dringend, es gibt auch noch andere Portale, die ich nicht kenne, wo man auch Sachen verkaufen kann, ja, weiß ich nicht. Ich kenne wirklich kein einziges, keine Amazon wahrscheinlich. Flohmarkt. Man kann da auch jeden, der örtliche Flohmarkt um die Ecke, warum denn nicht?
Schwarzesbrett.org.
Schwarzesbrett.org zum Beispiel. Das mache ich alles nicht, ich nutze eBay Kleinanzeigen. Aber es gibt auch andere, man kann auch andere nutzen.
Aber wir sind immer noch
öffentlich. Wir sind immer noch öffentlich-rechtlich und werden von der öffentlichen Hand bezahlt, von euch. Danke nochmal an der Stelle. So, jetzt pass auf. Jetzt, ich will ein paar Sachen loswerden. Ja, so viel ist es jetzt nicht, dass man jetzt in ewiger Dankbarkeit dahin schmelzen muss. Muss man auch mal sagen. Ja, bleiben wir mal auf dem Teppich. Das ist ja
eher ein Liebhaberprojekt. Ja,
das ist ein Liebhaber, genau. Genau. Und diese Liebhaberprojekte habe ich nämlich jetzt eben auch gerade anzubieten bei eBay Kleinanzeigen. Zum Beispiel ein kaputter Staubsauger. Da gibt's ja immer einen, der sich, ich sag mal so, das ist, kennst du diese Anzeigen, wo dann immer steht, so für Tüftler? Wo ich dann immer so eine kaputte Küchenschere, so, und dann steht für Tüftler 5 Euro. Wo ich dann so, bist du wahnsinnig? So, Leute, die ihren Müll loswerden wollen. Das fände ich ja immer richtig faszinierend. So, und ich möchte jetzt eben meinen Müll loswerden, aber alles kostenlos abzugeben. Und jetzt hatte ich als Idee, dass man denen sagt, du kriegst diesen kaputten Staubsauger, sonst noch 1A, ja? Also, der ist halt nur kaputt, aber so, aber der sieht aus. Aber
sonst funktioniert.
Ja, sonst funktioniert so. Also, der sieht aus wie ein Staub. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man sein Leben als Kulisse betrachtet und man staubsaugt sowieso nicht, dann hätte man einen da. Sozusagen, um Leute zu beeindrucken. So, und ja, weiß nicht, für ein Filmset oder so brauchst du immer mal einen kaputten Staubsauger. Und den würde ich jetzt aber verschenken. Ja. Das Einzige, was ich dafür gerne hätte, wäre, verrate mir ein Geheimnis aus deinem Leben, das du noch nie jemandem gesagt hast. Weißt du, das ist doch geil, oder?
Das ist einfach nur
creepy. Ich weiß, das ist super creepy, das ist super komisch. Aber jetzt lass dich mal ein bisschen, ich möchte, dass du die Ästhetik des Gedanken nachvollziehst, ja? Weil sozusagen, ich bringe meinen Scheiß raus und die bringen ihren Scheiß raus. Und weißt du, so ihren seelischen Müll.
Ja, klar.
So zum Beispiel, ich habe damals meine Schwester umgebracht. wäre zu viel. Aber irgendwie so, ja, ich habe schon mal im Wald einen Ölwechsel gemacht. Irgendwie sowas auf dem Level. So, das fände ich irgendwie ganz spannend. Oder?
Vor allem, stell dir das, warum sollte derjenige dann auch flüstern? Also der kommt zu dir in die Wohnung und flüstert dann, ich habe damals meine Schwester. Und dann nimmt er den Staubsauger und geht nach Hause, oder was?
Genau so. Und man kennt sich nicht und man weiß, und er hat diesen Staubsauger und ich habe ihn nicht mehr und habe jetzt aber was anderes. Sozusagen. Ich fände das irgendwie ganz schön.
Ich finde die Idee sehr schön. Ich glaube, das Problem ist, dass Leute dann darauf vertrauen müssen, dass du nichts davon erzählst.
Ja, klar.
Und ich glaube, das glaubt man dir nicht.
Nee, klar.
Weil ich meine, dein Berufsfeld bedeutet, richtig, dass du ins Internet oder ins Radio oder auf die Bühne gehst, um Sachen zu erzählen.
Das stimmt. Ich würde ja natürlich, aber mir ist es egal, ob ich sage, das war Paul oder nicht, so. Sondern mir geht's ja darum, die Geschichte zu erzählen. Ich will ja einfach nur, dass die Leute mir eine geile Geschichte erzählen aus ihrem Leben und das war's. Das ist der Deal.
Aber du kannst ja auch nicht auf die Bühne gehen und sagen, ey, letztens habe ich einen Staubsauger gegeben, der war kaputt. Und hatte jemand abgeholt und ey Leute, der hat seine Schwester umgebracht. Mega krass, oder?
Wieso denn nicht? Ey,
Computer.
Also wieso denn nicht? Das ist doch.
Was hast du denn für ein Publikum?
Der kann es doch ein bisschen. Ich bin natürlich auch jemand, der fragt danach. So, warum hast du die umgebracht? Wie hast du die umgebracht? War es ein Versehen? Was Absicht? Was weiß ich? Ja. So, also muss ja nicht jetzt die Schwester umgebracht sein. Kann ja auch was anderes Nettes sein. So irgendwie. Ich habe mal, keine Ahnung, Scheiben eingeschmissen bei der Sparkasse oder so. Und dann fragt man, ja krass, wie hast du das denn gemacht? Ja, das ist irgendwie so, das ist jetzt nicht cool, aber das ist relativ harmlos, ja. So, und dann wird man fragen, ja, wieso hast du das gemacht und so. Also, weißt du, so Geschichten, so eine Aneinanderreihung von Geschichten. Und irgendwann hast du natürlich, ich habe viel Scheiß, Moritz, ne? Ich habe ja nicht nur den Staubsauger, ich habe noch ganz andere Sachen. Also, ich sag mal so, wer ein gelbes LAN-Kabel braucht, ne? Einfach bei mir melden. So, und das könnte ich ja dann, ich habe ganz viele Sachen, die ich loswerden will, und dann hätte ich auch irgendwann so in der Breite so einen Blick auf die Geschichten von Leuten, was verschweigen Menschen, so, da weißt du, dann hätte ich so eine kleine Stichprobe, was sind die Tabus von Menschen, ich wäre eigentlich ein moderner Pfarrer, weißt du?
Ah, okay, ja, ja, okay.
Also wie Domian eigentlich, nur im Privaten. Und du kriegst immer ja, auch noch was Nettes sagen, dazu. Bei Domian hast du ja nie was gut. Die hätte sich ja die Finger geleckt nach einem kaputten Staubsauger. So jemand, der erzählt, dass er in so einer Hackwanne lebt. Ja, der hätte das ja, der hätte sich ja gefreut über ein gelbes LAN-Kabel. Weißt du?
Ja, nee, ich sehe deinen Punkt. Ich finde das ganz gut.
Ja.
Ja, weil so hast du jetzt danach auch weniger Ballast. Weil ich meine,
ja,
man könnte ja auch sagen, okay, pass auf, du kannst ja meinen kaputten Staubsauger ja abholen, dafür bringst du mir was du nicht brauchst.
Ja.
Aber dann hast du das wieder in der Wohnung stehen, ne?
Ach so, nee, ich will gar nicht so einen Tauschhandel. Ich bin ja eher so, absoluter Fan von Minimalismus. Ich will ja eigentlich ganz, ganz viel loswerden. Also ich möchte ja eigentlich nur noch meinen Koffer da stehen haben und sonst nichts. Also Koffer, Bett, Kühlschrank, Herd, das war's.
Couch.
Ja, Couch, also ein paar Möbelstücke vielleicht schon noch, aber einfach gar nichts mehr, was man, bis auf Möbelstücke eigentlich so, sonst gar nichts mehr. Das fände ich eigentlich fantastisch. Okay. So, und alles auch, ja, okay, du hast auch okay alles online, weißt du? So, also ich habe alle Bücher, die ich habe, digitalisiert. Das fände ich irgendwie gut.
Ja, aber auch nicht als E-Book, sondern du hast einfach dann alle Bücher abfotografiert.
Richtig. Ja. Jetzt ohne Spaß, ich habe wirklich, weil ich Sachen verkaufen wollte, ne, und von manchen Sachen konnte ich mich schwer trennen, habe ich da Fotos von gemacht. Ja. Ja, also zum Beispiel jetzt der Staubsauger, da habe ich ein Foto von, ich kenne ja noch die Ecke, wo er steht, und dann mache ich da ein Foto vom Staubsauger hin, obwohl der neue da schon steht.
Das ist ja genial.
Oder?
Wie so ein, aber auch mit so einer schwarzen Binde drum.
Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, der ist ja jetzt von mir gegangen. Ja. Und der hat ja schon vorher den Geist aufgegeben.
Was ja auch nicht stimmt. Nee, aber was ja nicht stimmt, das ist ja einfach eine miese Verdrehung der Tatsachen. Er ist ja nicht von dir gegangen. Er wurde ja nicht entrissen.
Ja.
Du hast ihn getötet und dann weggegeben.
Nein, er ist ja selber, hat seinen Geist aufgegeben, einfach weil er länger, also er hat den Geist aufgegeben. Also ich habe ja nichts gemacht, ich habe ihn ja nicht, kaputt gemacht, weißt du?
Nee, Till, weil du hättest ihn ja auch reparieren lassen können. Im Grunde genommen ist es so, du hast den Hund besorgt, dann hat der Hund sich eine Pfote gebrochen und dann hast du ihn weggegeben an jemanden.
Nee, es ist so, als hätte der Hund lange bei mir gelebt, ich hätte ihn dann eingeäschert und jetzt verkaufe ich die Urne für eine schöne Geschichte.
Ja, klingt gut. Ne? Klingt gut.
So, und das ist eben das, was ich hier jetzt mal anstoßen möchte für die Leute da draußen. Vielleicht habt ihr da auch Bock drauf. Naja, auf jeden Fall, also das wäre wirklich mein Traum. Also, dass ich so ganz minimalistisch lebe. Kannst du das nachvollziehen irgendwie? Du bist gar nicht so ein Typ, ne?
Nee, ich habe das, ja, ich stelle mir das schon ganz geil vor, ne? Und wir sortieren hier zu Hause auch immer öfter aus. Und auch jetzt gerade Möbel, die irgendwie immer da waren. Meine Frau ist bei Möbeln immer noch krasser, die irgendwie sagt, wir sitzen ja auf dem Stuhl nicht, wir bringen den weg. Und ich denke, ja, aber das ist so mein Stuhl. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie ich da vielleicht mal drauf sitzen würde.
Ja.
Aber ich gebe ja zu, ich sitze da nie drauf. Also kommt der Stuhl weg und jemand braucht den mehr als wir. Und Stück für Stück sortiert man aus. Aber ich meine, wir sind ein Haushalt mit 5 Leuten.
Ja.
Wir werden immer eine Menge Scheiß hier haben.
Ja. Und ich habe das gemacht bei einigen, also vielleicht machst du ein Foto davon, Moritz, das hilft. Ich habe das gemacht bei einigen Preisen. Das klingt jetzt vielleicht, also wenn man das jetzt nicht kennt, dann klingt das vielleicht so ein bisschen aufschneiderisch. Es ist relativ normal. Es ist relativ normal, dass wenn man jetzt ganz, ganz viele Slams besucht, dann auch mal einen Preis gewinnt. Und das sind aber so Preise, ja, ich will jetzt keinen nennen, weil dann wissen die Leute, dass ich es nicht mehr hab, aber das sind dann teilweise so Preise, die sind jetzt nicht besonders ansehnlich oder so, aber man hat natürlich eine emotionale Verbindung und weiß noch, ah, das war der Abend, da habe ich das und das gewonnen, das ist irgendwie cool, aber so im Laufe eines Poetry Slammer Lebens haben sich da irgendwie 50, 60, 70 Preise angesammelt und die stehen dann alle im Regal und dann denkst du dir irgendwann so, ja, die fangen nur Staub, ich habe jetzt eine Umzugskiste voll oder zwei. Ich schlepp die ja von Umzug zu Umzug mit und dann habe ich jetzt ein paar einfach mal aussortiert, ehrlich gesagt. Das tat mir ein bisschen weh, weißt du, weil es ist irgendwie so eine Respektlosigkeit, finde ich. Ich hatte wirklich Gewissensbisse, weil ich gedacht habe, so ja, aber die haben auch irgendwie Herzblut reingesteckt oder irgendwie so ein, ich habe es so gefühlt wirklich wie so ein Verrat. Weißt du, meine, ja, so ein Verrat meinem Erfolg gegenüber auch so ein bisschen sozusagen auch abgehoben, so im Sinne von, ah, jetzt sind dir die Slam-Preise egal oder was, was gar nicht so ist. Und dann habe ich von vielen dann ein Foto gemacht und dann den Preis aber weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, so, nee, ich kann jetzt hier nicht die ganzen Preise aufbewahren. Wirklich, das ist ein Regal voll, die fangen nur Staub, das ist doch Quatsch.
Ja, ich wusste, dass das passiert.
Ja.
Ich war mir der Gefahr bewusst. Und deswegen habe ich einfach jeden Preis, den ich jemals gewonnen habe, egal ob Poetry Slam oder Kabarett oder Literatur, einfach immer direkt im Zug liegen gelassen.
Ach super.
Um mich überhaupt gar nicht erst an die zu binden. Und zwar alles, ne? Meistens gab es ja auch so Whiskyflaschen und sowas. Und
ja.
So bestimmte Schnäpse und sowas. Habe ich alles einfach verschenkt.
Ja.
Irgendjemandem gegeben, weil ich dachte, oh nee, wenn das zu Hause ankommt, dann werde ich genau dieses Gefühl haben von, oh nein, wenn ich das jetzt wegschmeiße, dann tut mir das so leid, deswegen gar nicht erst mit nach Hause.
Mhm. Ah ja, das ist natürlich sehr gut. Und dann hast du bei manchen Slams dann immer noch so eine Tüte voller Scheiß bekommen. Das habe ich ja gehasst. Ja, also dann gibst du so eine Tüte durch die Reihen und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin schmeißt dann da was rein. Und dann hast du wirklich so eine Tüte voller OBs, einfach voller OBs und Kugelschreiber, wo du denkst, ja, dankeschön.
Ja. Ja, oder Kondome, wo ich denke, ja, glaubst du, ich vertraue dir so sehr, dass du das nicht zerstochen hast? Vergiss es. Du hast das Geld da rausgenommen, das Kleingeld, die Zigaretten, ab und zu hast du mal einen Joint dabei und den Rest hast du weitergegeben und gesagt, ey, wenn ihr irgendwas braucht, nehmt euch und sonst schweigt wer.
Aber den Joint hast du geraucht, ne? Kondome, den traue ich nicht, ja, aber natürlich. Joint auf jeden Fall. Ja, klar.
Ja, natürlich. Ich habe dir ja geteilt mit allen anderen und das letzte dann gezogen.
Na, das ist natürlich gut. Ey, Moritz, ich habe jetzt das Gefühl, das wird jetzt nochmal eine spannende Zeit, wenn wir jetzt so wieder mehr rausgehen dürfen und so, wer dann noch auf hat. Weil ich habe das jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern mitgekriegt. Wir wollten in ein Restaurant, das war so ein guter Österreicher. Den fanden wir irgendwie, da waren wir Fan von und der ist jetzt einfach zu. Und ich habe jetzt echt bei vielen Sachen Sorge, die ich auch gerne mag, also jetzt so in meiner Umgebung, dass die einfach nicht mehr gibt. Also gerade bei so, oder es gibt hier, bei mir um die Ecke gibt es zwei sehr schöne Kinos, die ich sehr mag, die aber sehr klein sind. Und ich denke mir die ganze Zeit so, oh fuck, schaffen die das überhaupt oder nicht? Gibt es sowas bei dir überhaupt?
Also es gibt ein einziges Restaurant hier.
Ja.
Und das ist unheimlich mies, ne? Das hatte vorher dicht gemacht aus anderen Gründen und hat das jemand übernommen und alle waren so froh, weil davor war es wirklich scheiße. Und das war so, das sind so Leute, die das jetzt machen aus, ich glaube aus Bayern irgendwo und die hatten da so ein krasses Schnitzelrestaurant und sind hierher gezogen und wollten hier so ein Restaurant aufziehen. Und die Öffnung des Ganzen war so, ich glaube 15.3. Und ich glaube am 14.3. war klar, ja, Restaurants darf man nicht mehr besuchen.
Oh fuck, ja.
Und da, glaube ich, gab es allgemein so diese Angst von, oh shit, wenn die jetzt dicht machen auch oder gar nicht erst aufmachen dürfen und pleite gehen. Mhm. Oh nein, wer macht denn danach? Wir haben doch nur ein Restaurant, wir haben doch nur dieses Restaurant. Aber die haben das irgendwie mit den Behörden so geklärt, dass die haben da gekocht. Das war einfach nur so ein Ehepaar, die haben alles gekocht. Und dann gab es quasi, konntest vorher bestellen und konntest dann das Geld abgeben und dann wurde das Essen da rausgepackt und dann hast du dann eine Tüte mitgenommen. Also das ging irgendwie.
Ja.
Aber wir haben hier, ehrlich gesagt, jetzt keine so große Infrastruktur, die kaputt gehen könnte auf dem Dorf. Also es gibt wenig Läden. Also es gab einen Buchladen, wo alle dachten, oh nein, was ist mit dem? Aber der hat auch die Post drin, also durfte der aufhaben.
Ach, super.
Und dann gab es so viele andere Läden, gab es ehrlich gesagt gar nicht hier.
Bei sowas denke ich mir das nämlich auch immer. Also auch bei diesen ganzen Buchläden. Also die sind ja schon immer sowieso schon zu Friedenszeiten, in Anführungszeichen, zu Nicht-Corona-Zeiten, immer schon im Nachteil strukturell. Ne? Du hast Amazon zahlt keine Steuern, die müssen Steuern zahlen, so fertig.
Du musst da hingehen. Ja. Die meisten Leute checken auch nicht, dass du, wenn du da anrufst und die das Buch bestellen, und wenn du das da abholst, tatsächlich schneller ist als bei Amazon.
Ja.
Ich weiß nicht, warum Leute das immer noch nicht verstehen, dass du da noch weniger drauf warten musst, auf dein Buch.
Ja, voll.
Ja, aber die strugglen immer schon, das stimmt. Es gibt so ein paar Läden, ne? Ich glaube, es gibt einige Läden, so gerade in so Straßen in Berlin und größeren Städten, wo du so, jetzt nicht Nippes-Läden, also nicht so, wo so irgendwie nur Schrott drin ist, sondern so Läden, die so eine ganz bestimmtes Klientel haben und so geilen Scheiß verkaufen, aber wo jeder weiß, ja, die verkaufen so viel, dass sie da gerade von leben können. Und das ist auch okay.
Ja, genau.
So, aber wenn die drei Monate dicht machen, ja, dann haben die halt keinerlei Reserven. Und ich glaube, das hat extrem viele richtig hart.
Ja, genau. Und ich denke mir das immer so bei diesen Leuten, die einfach nicht so eine große Lobby haben. Also die haben natürlich eine Lobby, aber immer nur für sich. Also so ein kleiner Buchladen hat ja immer nur, also die Frau, der den Laden gehört vielleicht, und dann hat sie noch zwei Angestellte, also spricht sie für drei. So, und es gibt jetzt gar nicht so, also natürlich gibt es, wird es die auch irgendwie auf irgendeiner Ebene geben, aber die sind irgendwie nicht so wirkmächtig. So, ja, wir als Einzelhandel wollen gerettet werden oder so. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht der gleiche Talk wie, ja, wir als Lufthansa wollen gerettet werden. Wir haben 80.000 MitarbeiterInnen in unserem Rücken.
Es gibt ja so PolitikerInnen, die irgendwie sagen, oh, Einzelhandel ist voll wichtig, Einzelhandel ist voll wichtig. Ja, aber das sind halt Tausende und Abertausende Geschäfte. Und selbst wenn dann da Geld reinfließt, das ist nicht für alle.
So, ja, genau. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, so was wir so, also als vermeintlichen Luxus, was dann immer so als Luxus hergestellt wird, wie viel da noch da ist. So, weißt du, wenn jetzt so wieder alles aufgeht, so, weil so, also mich ärgert es auch ein bisschen. Also es gibt jetzt so von KünstlerInnenseite so viele Leute, die sich da auch engagieren, was ich gut finde. Und die sagen, ja, ey Leute, ihr müsst da auch wirklich hinterher sein und kümmert euch so. Aber die, mich stört immer, wie die das formulieren. Also die sagen immer, Kultur ist kein Luxus zum Beispiel. Obwohl ich mir immer denke, so, ja, was hängen bleibt, ist Kultur und Luxus. Also die Negation, weißt du, bleibt nicht hängen. Das ist so wie, denke nicht an den Elefanten. Das ist keine gute, also rhetorisch ist es einfach nicht gut. So, also du,
das weiß jeder, der ein Kind erzieht, merkt das auch. Du kannst das nicht, sobald du negativ was äußerst, bleibt das nicht hängen. Dieses Nicht ist einfach nur ein Füllwort.
Genau. So, sondern, also man müsste dann, das denke ich mir nämlich auch oft, also ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe mir das so vorgestellt zumindest, dass man dann idealerweise dem Kind nicht sagt, lass das, sondern ja, mach das. Oder?
Genau, es ist halt nicht irgendwie, renn mal nicht über die Straße, weil was hängen bleibt, ist Rennen und Straße. Sondern man sagt, bleib stehen.
Genau. So. Ja, genau.
Und es ist immer cooler oder es ist auch immer sinnvoller oder auch, glaube ich, wirkungsvoller, nicht irgendwie zu sagen, was man nicht machen soll, sondern zu sagen, ey, mach doch das. Das ist was Positives und dann haben die so einen, dann haben die so einen Drang, irgendwas zu machen.
Ja, genau.
Und es gibt wieder den Drang, irgendwas nicht zu machen.
Ja, genau. Ja,
genau. Aber das lernen viele bis, oder das haben wir auch, glaube ich, das verlernt man dann aber auch wieder. Ja. Man hat es bei Kindern, aber ja, bei so einem Satz wie Kultur ist kein Luxus, wäre es schlauer, das andersrum
zu sagen. Ja, genau. Oder Kultur sind jetzt nicht die netten 5 Minuten am Abend oder so, habe ich auch irgendjemand sagen hören. Wo ich bedenke, so, warum sagt denn keiner so, nee, Kultur ist tatsächlich das, worum es geht. Also Kultur ist das Ergebnis, sollte das Ergebnis sein von Arbeit. Und da haben wir alle mit zu tun. Das ist das, wofür wir arbeiten. So, das ist ja nicht so, also wenn ich nur dafür arbeite, dass irgendwie der Kühlschrank voll ist, so, dann ist es ja nicht, dann lebe ich wie ein Tier. So, also, das ist doch wirklich so. Also, ich finde schon, das macht uns zum Menschen. Also, ich finde, man darf da auch ein bisschen pathetisch mal sein. Das macht uns tatsächlich zum Menschen. Das macht uns zum Menschen, Musik zu hören oder Musik zu machen. Und es macht uns zum Menschen, uns abends irgendwo zu treffen. Und es macht uns zum Menschen irgendwie, in ein Restaurant zu gehen und da Freunde zu treffen. So, also, das ist ja alles.
Ja, sich auszutauschen, sich zu bilden, sich einfach mit Inhalten. Also einfach sich Inhalte anzugucken, anzuhören, anzulesen.
Ja, genau.
So, weil das ist was, das stimmt. Also das geht nicht darum, oh, ich muss essen oder ich muss schlafen oder ich muss mein Revier markieren, sondern darüber hinaus tue ich irgendwas für meinen Geist.
Ja.
Das ist, was du
so meinst. Ja, genau, so meine ich das. Und irgendwie sind jetzt alle so ein bisschen, und ich habe mir gedacht, so, man kann sich das vielleicht so ein bisschen was raussuchen, so was man so unterstützen möchte. So, erstens mal so im Sinne von, dann kaufe ich, also, dass man sich so vornimmt, so, was ist eigentlich so mein Ding, was ist eigentlich das, was ich gerne mag, weil jeder von uns nutzt Kultur. Und wenn es nur ist, so, ich höre einen Podcast, aber es ist so, jeder, konsumiert was, so kulturell.
In irgendeiner Art und Weise.
Und dass man sich so eine Sache raussucht und die dann unterstützt. So, also entweder dadurch, dass man jetzt da vermehrt hingeht, also ich werde zum Beispiel so, ich werde wieder mega ins Kino rennen, wenn es irgendwie geht, werde ich so das versuchen zu machen. So, oder und ich habe mir jetzt mal so ein paar Spendenorganisationen nämlich ausgeguckt, 3 an der Zahl. Ja, die will ich jetzt nennen. Zum Beispiel für MusikerInnen gibt es eine große Initiative, Initiative Musik, die heißt initiative-musik.de. Da kann man spenden. Mhm. Und weil die sind ja auch alle, also das ist ja noch schlimmer als bei uns, weil die haben ja sonst gar keine Plattform. Also die kriegen, weiß nicht, die sind bei irgendwelchen Streaming-Sachen, Deezer oder Spotify oder so, aber da kriegst du ja wirklich kein Geld. Also wenn du nicht mega, ja, wenn du nicht so erfolgreich bist, dass dann sowieso alles egal ist.
So. Ja, das war früher so, ne? Dann hast du deine Platten verkauft und ab einer bestimmten Zahl konntest du davon leben. Das ist halt vorbei. Wenn du, alle sind bei diesen Streaming-Diensten, weil klar bist du bei diesen Streaming-Diensten und da kriegst du nichts für. Und seit ein paar Jahren machen alle Bands und alle MusikerInnen machen ihr Geld halt mit Live-Auftritten. Und wenn die wegfallen, ja, dann fällt einfach alles weg. Ja,
ja. Das ist ja genau. So, wo ich auch, was ich auch nochmal gedacht habe, so jetzt bei unseren befreundeten Künstlern beim Lumpenpark zum Beispiel. Die haben ja auch erstmal so ein großes Soli-Konzert gemacht. So einfach für Leute, die drumherum irgendwie um die Bühne irgendwie arbeiten und haben dann festgestellt.
Ja, und so verschiedene Läden.
Genau, ja, und haben auch Ladenunterstützung und so, mega cool und ganz viel Geld gesammelt und dann festgestellt und jetzt neulich gemeldet und nochmal gesagt, ja, fuck, also als wir das gemacht haben, haben wir erstmal nicht an uns gedacht, weil wir auch gedacht haben, ja, also im Herbst geht's irgendwie weiter und jetzt stellen wir fest, so wie wir Konzerte machen mit der Stimmung und so wie wir das wollen, nämlich Leute stehen dicht an dicht, so, das ist ja auch nochmal, das ist ja Teil des Erlebnisses, so, das ja, geht voll. Gar nicht, so, und die sich jetzt halt auch was Neues überlegt haben und man kann jetzt irgendwie so für 5 Euro in deren Club, so Lumpenclub, glaube ich, heißt es, kommen. So, und alle überlegen sich gerade was. So, dann gibt's noch eine Seite, die heißt Kunstnothilfe, elinor.network. So, an die kann man spenden. Da sind übrigens viele, die sich einsetzen, die kennen wir auch. Sebastian 23 zum Beispiel ist dabei.
Die hier auch schon zu Gast war.
Genau, der hier auch schon zu Gast war. Und Schauspieler sind dabei, Kulturjournalisten sind dabei, so Kuratoren, Galeristen. Genau, so die scheinen auch sehr gut zu sein, seriös von dem, was ich so gesehen habe. Und dann gibt's noch eine, die heißt Hand for a Hand. Da habe ich auch mitgemacht, beziehungsweise ein Freund von mir hat das ins Leben gerufen. Und da geht's darum, die zu unterstützen, die rund um die Bühne, die für uns beide, also für Moritz und mich, sehr, sehr wichtig sind. Also nämlich alle TechnikerInnen, alle Leute, die irgendwie Licht machen oder so, die natürlich jetzt auch vor dem Ausstehen. Und teilweise dann so arbeiten, dass sie mal 2 Monate lang im Jahr richtig Gas geben und auch mit Leuten auf Touren gehen, mit Comedians. Ich glaube, das wird also bei dir wahrscheinlich der nächste Schritt sein, bei mir auch irgendwann, dass wir mit einem Techniker unterwegs sind. Weil ab einer gewissen Größenordnung ist es auch so, dass du dann so deinen eigenen Techniker mitbringst und nicht mehr den vom Laden. Ja, und die planen halt so mit 2-3 Monaten und sonst haben sie nichts. Das heißt, die Behörden haben auch gar, die gucken sich das an und sagen, ja, aber du hast ja jetzt gar kein Einkommen gehabt und die müssen dann sagen, ja, das kommt noch. Die nächsten 3 Monate werden fett.
Das wäre ja jetzt gekommen.
Genau, und da gibt's auch kein gutes System von Soforthilfen und die versuchen das gerade so ein bisschen abzufangen. Und ich bin da mit in diesem Kuratorium und so und man merkt so, ja, es gibt wirklich Leute, die stehen vor dem Aus. Und dann gibt's ganz viele Leute, die auch so assi sind und so missgünstig, finde ich, wo die Leute dann sagen so, ja, aber ja, hätte sich dann halt nicht entscheiden müssen, Künstler zu werden, kannst ja auch Hartz IV beantragen, wo ich denke so, ja, aber das ist halt mega assi, also das ist ja nicht so, als hätten die Leute vorher in Saus und Braus gelebt, sondern die haben sich immer schon für den schwierigeren Weg entschieden. So, und
und das sagst du ja auch einer Stewardess oder einem Steward jetzt auch nicht, wenn man sagt, ja, gut, hätte sich vorüberlegen sollen, ob das Steward oder Stewardess wäre. Ja. Ich meine, bei der Pandemie ist ja klar, dass man nicht fliegen
kann.
Ja,
genau. Also,
man denkt, das hat nichts mit der Grundsatzentscheidung zu tun, oder einfach, einige Leute hat das einfach scheiße.
Ja, genau. Also, kannst du immer sagen, hättest ja auch reich werden können. Also, das hast du davon, wenn du dich nicht entscheidest, reich zu werden. Ja.
Ich habe noch ein zweites Problem in dieser Formulierung, auch mit, ey, es wäre voll cool, wenn ihr spendet und so. Und es ist auch voll cool, wenn ihr euch engagiert, weil die brauchen wirklich Hilfe. Ja, und das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass wenn die Leute das nicht machen, dass, glaube ich, vielen nicht klar ist, dass extrem viel von dem, was Leute vorher gerne gemacht haben, danach weg sein wird. So. Mhm. Wenn es Leute gibt, die waren immer in diesem Club und da waren die immer tanzen, ne? Jedes zweite Wochenende, das war richtig geil da. Und jetzt, ja, ey, jetzt geht das nicht wegen Corona, ja, gut, scheiße. So, wenn die jetzt nicht anfangen, diesen Leuten aber Geld zu geben und zu sich nicht zu denken, okay, ich war eigentlich jedes zweite Wochenende, habe ich da 15 Euro Eintritt gezahlt, weißt du was, ich überweise denen trotzdem weiter meine 15 Euro alle 2 Wochen.
Ja, genau.
Weil ich will, dass wenn die Corona aufhört und ich wieder tanzen gehen kann, dann will ich nicht, dass dieser Laden da dicht hat.
Ja.
So, oder wenn man sagt, oh, ich wollte, diese Musik von diesem Typen ist ganz geil, den kennen die Leute noch nicht, ist ein bisschen underground, weil ich höre nur Musik, die nicht so Mainstream ist. ja, und das, den kenne eigentlich nur ich und ganz paar andere. Ja, dann braucht der vor allem deine Kohle. Ja, genau. Also wenn du Kohle über hast, wenn du Geld über hast, unterstützt die Person, die du unterstützen möchtest. Und zwar nicht nur, weil du ein generöser Typ oder eine generöse Frau bist, der jemand unterstützt, sondern auch aus diesem Egoismus heraus.
Ja, genau.
Was du magst, musst du erhalten.
Ja, genau, das meine ich so. Genau, das meine ich auch so. Genau, es ist so ein gesunder Egoismus. Man kann sich ja überlegen, okay, was nutze ich an kulturellen Angeboten und was ist das Kleinste davon, wo ich denke, ah, den trifft es am meisten, die trifft es am meisten. Ja. So, und dann macht man das.
Sie ist richtig scheiße dran.
Ja. Und gar nicht so im Sinne von, oh, ich bin jetzt ein Samariter, sondern ja, es ist so wie ich in meinem eigenen Interesse. So, ich fänd gut, wenn ich da weiterhin um die Ecke gehen kann, ins Kino oder whatever.
Ja, das genau. Machst du das auch? Hast du dir auch schon was ausgesucht? Wo machst du das?
Ja, wie gesagt, also ich mache das wirklich bei Kinos.
Kino, ne?
Ja, bei Kinos mache ich extrem und ich das habe ich schon vorher sehr viel gemacht. Ich gehe ja gern in Restaurants. So, und genau, und bei den Kleinen bei mir um die Ecke werde ich es auf jeden Fall machen. So, und ich habe mir dann auch nochmal gedacht, ich möchte mir nochmal ein bisschen mehr Konzerte geben, weil ich fand jetzt irgendwie 2, 3 sehr geil und ich glaube, ich will das nochmal ausprobieren, wie das so ist. Ich habe das spät für mich entdeckt. Hast du sowas?
Ich hab 2 Sachen. Ich hatte tatsächlich, klar, was ich mir am meisten angucke, wenn ich nichts anderes zu tun habe, ist Counter-Strike.
Ja.
So, und ich hatte Karten für ein Live-Event, das natürlich jetzt ausfällt, weil da wären 15.000 Leute gekommen. Ja. Und habe mir gedacht, ja, ich kann jetzt mein Geld zurückholen, aber warum? Also lasse ich lieber die Karte verfallen, die behalten das Geld und können dafür weiter ihren Shit machen. Und dann werden wir heute mit der Fähre von Italien ausgefahren.
Ja.
Und die war auch schon bezahlt. Und dann haben die halt irgendwann geschrieben und meinten, ja, Leute, also die italienischen Grenzen sind dicht, ganz ehrlich, ihr werdet diese Fahrt nicht antreten können. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da können die ja jetzt nichts für, da kann ja was Corona für, ich will jetzt nicht mein Geld zurückverlangen, sondern haben die wenigstens einfach ein bisschen Geld, die Fahrt verfällt, ich habe das trotzdem bezahlt, das ist doch ganz cool für die.
Ja.
So, und ich habe von einem Freund gehört, der das auch hatte, nicht in Italien, sondern ich glaube, es war in Schweden oder Norwegen, der mit der Hochfahrt mit der Fähre, aber hat dann den geschrieben, weil er das studieren wollte. Und dann haben die sich halt zurückgemeldet und meinte, oh Mann, wirklich, weil, oh Mann, wir sind sowieso fast pleite. Es wäre echt scheiße, wenn wir euch das Geld zurückzahlen müssen. Was unheimlich krass war, weil der dann erst da gemerkt hat, oh krass, ja stimmt, das gehört halt Leuten. Das ist ja nicht irgendwie eine riesen Firma, sondern das sind Leute, die betreiben diese eine Fähre.
Ja.
Und dann gedacht, ja wisst ihr was, ja scheiß drauf, ey, behaltet euer Geld. Ja stimmt, ich hatte das sowieso eingeplant, ist okay.
Ja.
So.
Ja.
Und auch bei allem sowas, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, der erste Impuls ist, dass man denkt, oh Gott, ey, ich habe für eine Reise bezahlt, aber ich kann da gar nicht hin, hol ich das Geld zurück. Ja, oder du denkst dir, ja shit, ich hätte das Geld sowieso ausgegeben, jetzt kriege ich nichts dafür, aber was können die dafür, die können da nichts für, dass es ausfällt.
Ja.
Okay, ist dumm gelaufen.
Und ein Ding gibt es dann immer noch, so, da will ich noch drauf eingehen, weil das auch so bei so ganz vielen Leuten kam, ja, aber du kannst ja Hartz IV beantragen, warum sind die was Besseres als andere? Wo ich mir denke, so, nee, also das sind ja schon Leute, die haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, sehr prekär natürlich auch, aber so, warum müssen die jetzt auch direkt Hartz IV bekommen? Das heißt ja nicht, dass ich sage, hey, Hartz IV ist voll super und es ist ja geil, dass andere das bekommen. Also du machst ja dadurch, dass du anderen Leuten nicht hilfst, erhöhst du nicht den Hartz-IV-Satz. Also das ist so eine ganz komische Rechnung, die Leute haben. So, nee, aber du kannst ja ein paar Leuten jetzt helfen und vor allem auch Leuten, und das kommt auch noch dazu, die vielleicht auch höhere Fixkosten haben, die gerade gesagt haben, so, ja krass, ich habe das an Ausgaben, so, ich habe damit gerechnet, dass es reinkommt, und stehe jetzt vor dem Nichts, so. Und das sind wirklich viele Geschichten, so bei Hand for a Hand, also die müssen dann auch immer schreiben, so, ja, okay, warum möchte ich das haben? Also zumindest so ein bisschen, damit man das so ein bisschen kontrollieren kann zumindest und sagen kann, hey, der hat es am nötigsten, ja, der hat gerade 3 Kinder, fuck it, so, das ist halt nochmal wichtiger, merkt man einfach so, ja, klar, das ist nochmal eine andere Situation, als wenn du jetzt dich schon, was auch beschissen ist, schon irgendwie 2 Jahre lang auf Hartz IV eingestellt hast, so, und ich will dann auch nicht diese Rechnung aufmachen, wir können uns ja dann auch gerne weiterhin dafür einsetzen, dass es irgendwie, dass Hartz IV ein scheiß System ist und irgendwie abgeschafft wird, aber das hilft ja jetzt ganz konkret nicht, dann nichts zu machen.
Ja, und ich meine, da kann man bei sich selber anfangen, also ja, du kannst auch Hartz IV machen, ja, das würde, also es würde zum Beispiel bei uns zu Hause würde das bedeuten, ja, wir könnten nicht in dem Haus hier wohnen bleiben.
Ja.
So, wir müssten, das geht dann zum Beispiel, das ist schon mal der erste Schritt, das geht zum Beispiel schon mal
nicht. Du musst verkaufen,
wir sind überhaupt nicht von Hartz IV betroffen,
ja.
Ne? Aber, Also das können Leute, die sagen, ja, dann soll man Hartz IV beantragen, wissen, glaube ich, meistens gar nicht, was da dran hängt. Denn bevor du Hartz IV bekommst, dann kannst du erstmal alles, was du überhaupt an Vermögen hast oder an guten Gegenständen, ja, das hast du dann nicht mehr.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen, das ist Minimalismus by accident. Das ist auch, da hast du dann irgendwann wirklich nur noch einen Koffer, ey.
Ja. Ja, gerade sind wir jetzt, weißt du was, wenn wir gerade sowieso schon bei so ernsten Thema sind, dann können wir auch noch gleich rüber noch in den politischen Salon.
Sehr gerne.
Wenn wir.
Oh, okay.
Der politische Salon.
So, immer schön Cognac. Dieser Cognac kostet mehr, als Hartz IV mir geben würde. Da möchte ich auch nicht drauf verzichten.
Sehr klar.
Wir werden uns auch gar nicht so lange hier aufhalten, weil was ich mir aber hätte für den Salon ist folgendes. Es ist schon mega geil, dass durch dieses Corona-Ding, ne, also über die AfD redet man jetzt nicht mehr wirklich. Es gibt, also alle reden über Corona und das nervt ein bisschen, aber dafür fällt so ein Thema wie AfD fällt einfach komplett unten weg. Und das, glaube ich, merkt auch die AfD, weil die jetzt anfangen, wieder so ein paar Sachen zu sagen.
Ja.
Die einfach so, wo du denkst so, ah ja, krass, natürlich sollen jetzt alle darauf aufspringen, weil dann redet man wieder über die AfD.
Ja.
Auch weil die merken, ja, wir verlieren sogar eine Menge Prozente. Wenn niemand über uns redet, wir haben keine Antwort auf Corona. Oh Gott, wir müssen uns erinnern, die Leute, dass es Flüchtlinge gibt oder was auch immer. deswegen müsste man jetzt eigentlich, würden wir jetzt im politischen Salon darüber reden, über die Aussagen der AfD. Weil wir aber gesagt haben, weißt du was, lass denen nicht noch mehr eine Bühne bieten. Reden wir jetzt nicht über die AfD und gehen raus aus dem politischen...
So. Ja. Das ist Schweigen lernen. Das ist doch schön. Gut, dass wir darüber geredet haben. Gut, dass du dir den Cognac nochmal abgegriffen hast, Moritz.
Gut, dass wir darüber nicht geredet haben.
Ja, absolut. Ah, sehr schön. Können wir jetzt direkt danach die Klischeekiste öffnen? Bist du soweit, Moritz?
Auf jeden
okay.
Fall.
Okay, dann öffnen wir jetzt öffnen wir jetzt mal hier die Klischeekiste.
Die Klischeekiste.
Oh, was ist denn da drin?
Oh, Orte und Situationen, an denen es peinlich ist, zu streiten.
Da sollte jeder von uns ein, zwei Beispiele haben.
Ja, mir ist das neulich aufgefallen. Stell dir vor, ja, das ist eine rein fiktive Sache. Das ist eine rein fiktive Sache.
stell ich mir mal vor, also wie das ist bei Beate und Jürgen.
Genau. Mhm. Stell dir vor, Beate und Jürgen streiten sich und sind jetzt aber bei Sandra und Klaus eingeladen. So.
Und unangenehm.
Ganz Situation. Unangenehm, oder? Oder Beate und Jürgen streiten sich. Jürgen geht schon vor zum befreundeten Paar. Und sie kommt nach, aber immer noch mit sehr viel Wut im Bauch. Eine unheimlich schöne Situation, wo dann so Nickeligkeiten ausgetauscht werden, den ganzen Abend über. So meistens so, dass die anderen das aber auch nicht sehen.
Ja, aber das ist die Frage, wie gut kennt man dieses Paar, das man da besucht?
Ja.
Ne? Weil es gibt ja auch verschiedene Varianten. Entweder man, also es gibt, glaube ich, Variante A ist, okay, wir lassen diesen Streit wirklich so gut wie möglich einfach wir thematisieren das gar nicht. Und sobald wir aus der Haustür raus sind, wissen wir, machen uns richtig fertig.
Ja.
Oder man hat so kleine Sticheleien. Mhm.
Genau.
Oder früher oder später nach dem zweiten Glas Rotwein fängt man mal an zu fragen, sag mal, okay, pass mal auf, wie seht ihr das denn überhaupt? Und dann fängt man an, diesen Streit auszutragen, weil man auf einmal eine Jury hat.
Oh, das stimmt. Ja, genau. Und dann guckst du, ich hab doch recht, oder? Jetzt mal ehrlich. Wir sind doch schon lange befreundet. Sag doch mal, ich hab doch recht.
Könnt ihr ruhig sagen.
Ja, könnt ihr ruhig sagen. Und das ist ganz wichtig. Und der Satz, könnt ihr ruhig sagen, da ist immer ganz wichtig, dass man das dann gar nicht sagt. Das ist, weil du kannst alles machen, nur es nicht sagen. Also du darfst keine Partei ergreifen.
Nummer eins ist, genau, sag einfach, dass das unangenehm ist und füll nach. Das ist alles, was du machen kannst.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, wobei, ich habe auch schon mal so Streits gehabt. Also ich habe die auch schon mal, ich selber habe das wahrscheinlich verdrängt. Wahrscheinlich hatte ich auch schon mal so Sachen. Aber also wirklich so, ein Paar kommt zu mir oder zu uns und streitet sich dann. So,
ja.
Das gibt es auf jeden Fall.
Wir haben ja regelmäßig ein Paar, dass sich bei dem, und die ändern das aber auch jedes Mal. Ab und zu streiten die dann einfach und ab und zu wird das gar nicht mehr erwähnt und ab und zu gibt es so Sticheleien. Ab und zu sagt der eine was und dann sagt der andere,
super.
Nicht. Und alle wissen, okay,
und manchmal ist es ja auch so, du weißt gar nicht, was das Tabu ist. Es kommt nur an so richtig merkwürdigen Stellen raus, wo du sagst so irgendwie so, ich hab heute Äpfel gekauft, mal wie, das ist ein schwieriges Thema gerade. Und dann denkst du so, warum das denn auf einmal? So, oder? Das ist so, oder dann deine Frau sagt so, ich habe ihn jetzt schon mal schlafen gelegt. Ah, schwieriges Thema gerade bei uns. So, wo man sich einfach denkt, so, was, Äpfel, schlafen gehen? Was ist euer scheiß Konflikt, Leute?
Meine Frau nutzt öfter das als Jury, aber also es ist selten so, dass wir streiten und dann irgendwie irgendwo hingehen oder jemand zu Besuch kommt, sondern es ist dann eher so, dass das eigentlich vorher gar kein Thema war, aber wenn dann jemand da ist, ja, dass man dann ja schon nochmal darüber redet. Wie ist das denn bei euch? Weil bei uns ist das so. Was sagt ihr denn dazu?
Oh Gott, das ist super heimtückisch. Bei ausgewählten Leuten. Das ist super gemein.
Ja, weil ich finde es gar nicht so heimtückisch,
ja,
weil es sorgt ja irgendwie auch dafür, im besten Fall mit einem guten anderen Pärchen, dass du einigermaßen, dass du dann halt nicht dich fetzt, sondern dass du zivilisiert darüber redest, weil du redest halt, also du diskutierst halt wirklich darüber, weil du weißt, Leute gucken mir zu. Ich kann jetzt nicht irgendwie ausrasten und sie fertig machen, ja, weil ich bin hier unter Beobachtung.
Ja, aber auch unangenehm, ne? Du merkst so, jetzt muss ich, ja, das stimmt natürlich. Jetzt muss ich streiten schon wie ein Mensch.
Unangenehm.
Verdammt. Ich kann gar nicht mehr so diese eingefahrenen Beziehungsmuster nehmen, diese eingefahrenen Verhaltensmuster, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Ja, du packst sozusagen.
Das sagt die Richtige.
Weil wie war das denn damals so? Das kriegt alles nicht gerade. Jetzt musst du das machen. Ja, stimmt. Das ist ganz gut, wenn dann deine Frau in der Lage ist, den Konflikt auch so möglichst neutral darzustellen. So, weil, also wenn sie nicht in der Lage ist, dann ist es halt richtig unangenehm. Also sozusagen.
Ja, aber dann ist es unangenehm für sie.
Wahrscheinlich, ja, oder? Habt ihr nicht auch das Gefühl, Moritz, er redet, er hört ja gar nicht zu. Ist es bei euch auch so? Ja. Das ist zum Beispiel, so kannst du es nicht anfangen. Wo du denkst, okay, was ist los? Genau. Was, können wir über einen konkreten Konflikt reden oder ist im Allgemeinen, dein Mann ist ein Arschloch, dann trenn dich halt. Ja, genau. Ja. So, aber ich habe mir gedacht, jetzt gibt's noch mal so einen drauf, weil das ist ja die beste Situation, muss man sagen. Und das ist schon unangenehm. Die beste Situation ist, man ist zu zweit, zu viert in einer Wohnung, ja? Das ist ja das bestmögliche Szenario. Jetzt ist es ja so, jetzt kann es sein, es ist auf einer Hochzeit. So richtig unangenehm. Man sitzt so mit Leuten an einem Tisch, denen man noch nie vorher begegnet ist. Und dann hat man den Hass in sich. Weißt du?
Ja.
Das ist, glaube ich, nochmal richtig unangenehm. So, wo sich das dann auch so später dann irgendwie, es wird getanzt, dann entlädt sich das. So, und das ist, glaube ich, dann immer dafür verantwortlich, dass so Hochzeiten so ab 12, 1 Uhr eigentlich nur noch ein Schlachtfeld sind.
Was ist denn mit Hannes los? Warum macht er denn jetzt Pogo?
Ja. Sag mal, Hannes und Maya, kennen die sich eigentlich sehr gut? Weil die sind gerade auf dem Klo zusammen. Ganz komische Situation gerade. Ja, genau. Ja, und dann, glaube ich, noch bei Beerdigung.
Ja, das ist ganz unpassender Zeitpunkt.
Extrem unpassend. So, und am besten hat noch einer eine Geschichte, mit dem der gestorben ist. Die ist auch noch nicht so ganz durch. Sie sagt, wir müssen da aber hin. Er hat überhaupt keinen Bock. So, und murmelt dann so in der vierten Reihe.
Ja, murmelt immer so Sachen. So,
schuld mir noch Geld.
Nee, jetzt in der Grube liegen. Ne? Aber wenn es wirklich kaum ankommt, dann weiß man, wo er ist. Ne?
So,
ja
nicht da, der auch so danach so demonstrativ sagt, so, gehen wir jetzt noch feiern?
Ja, ich glaube, wo die meisten Leute das mitbekommen so richtig ist, in so Zügen.
Ja, genau.
So, ja, in genau. Großraumabteilen, noch schlimmer in so kleinen Sechserabteilen, die es ja früher noch gab.
Ja.
Ne? Und wo du halt sofort merkst, okay, du kennst die nicht, ja, die sitzen halt hinter dir mit dem Rücken an deinem Rücken und du hörst auch nicht, worum es geht, aber du hörst halt.
Genau, du hörst diese Zischlaute, du merkst, es wird immer aggressiver, es ist richtig unangenehm. Ja, genau.
Ja. Das gibt's öfter tatsächlich, als man das möchte.
Ja, ich bin dann, nee, vor allen Dingen bin ich dann immer so, also ich für mich ist das ja interessant. Also ich finde das ja, ich bin ja sehr neugierig bei sowas. Und
ja, vielleicht findest du da noch ein Geheimnis raus, wenn du richtig gut zuhörst.
Genau. Und,
kannst du das?
Ja, die möchten ja was loswerden und ich habe mir gedacht so, ja, ich möchte da möchte ich gerne mal Mäuschen spielen. Und dann versuche ich manchmal das auch dann hinzukriegen, dass ich das so mithöre. Weißt du? Weil das ist ja das Nervigste überhaupt. Du merkst, da ist irgendwie so ein Grundkonflikt da, aber du weißt nicht, warum. Es ist eine schlechte Atmosphäre, aber dir wird jetzt gar nicht der Grund geliefert. Das nervt mich ja dann sehr. Und da horche ich da gerne mal zu. Da lünker ich mal rein mit einem Ohr.
Du, solange du da nicht anfängst, dich daneben zu setzen und sagen, also ich habe bis jetzt meine 15 Minuten mit angehört, ich muss mal sagen, Marianne, ich bin ja total auf deiner Seite.
Ja, genau.
Also was ist denn da los mit der Nadja? Also ihr beide, du.
Genau. Also ich habe, also oder manchmal, oder so Business-Leute haben meistens auch ein Headset auf und die falten dann so einen Kollegen zusammen.
Ja, die auch gar nicht, die auch wirklich nicht checken. Also wo es nicht mal böswillig ist, dass die irgendwie das, für die, sondern die haben einfach ein Headset auf und dann sind die rausgezoomt und dann reden die. Und dann denkt man, Alter, was geht
denn? Nee, Markus, darum geht es nicht. Ich habe gestern die Vorlage erstellt. Warum ist sie nicht bearbeitet? So, ich habe auch einen 12-Stunden-Tag, Markus. So richtig unangenehm ist, wo man sich...
Na, wenn ich gewusst hätte, dass so etwas passiert, hätte ich dir diesen Posten nicht angeboten, da bin ich ganz ehrlich.
Wo man irgendwann auch sauer ist auf Markus, tatsächlich.
Ja, ja, wo man auch denkt, auf der einen Seite, klar, ist der Typ hier unangenehm, aber ich meine, Markus hat ihn da auch einfach in eine unmögliche Situation gebracht.
Total, also, wo man sich denkt, so Markus, warum hast du es denn nicht gemacht? Ich will es wissen. Wo
dann auch, ja, krieg doch mal dein Leben in den Griff.
Wo man auch wirklich so zum Telefon gehen will und sagt, Entschuldigung, kann ich ihn mal sprechen? Markus, hier nochmal der Trick. Ja, wir sitzen gerade zusammen, ich habe den Konflikt mitbekommen. Markus, woran liegt's denn? Geht's dir gerade nicht gut oder was? Du hättest es ja machen können. Ja?
Hör doch auf zu trinken, Markus. Ja, trinkst du schon,
Markus,
wieder?
Markus, du wirst hier seit einer halben Stunde überhaupt nicht gehört. Ja, also du hörst ihn nicht an. Sowas einfach. Das fände ich gut.
Ich habe das, hab das mal gemacht früher. Ich habe das mal, ich war auf Tour und ich habe mir überlegt, irgendwie, wie man war auch langweilig und das war auch so ein bisschen so eine Mutprobe. Ich habe dann so ein Telefonat gefaked und habe dann einfach jemanden richtig zur Sau gemacht am anderen Ende.
Wow.
Aber es hat irgendwie, weil ich dachte, ja, aber ist das, würde jemand bei sowas was sagen? Aber es hat niemand was gesagt und dann habe ich mich einfach nur furchtbar gefühlt, obwohl ich eigentlich mit niemandem telefoniert habe.
Das ist ja absolut Psycho, Moritz.
Mach sein.
Naja, nee, nicht absolut Psycho, das stimmt jetzt auch nicht. Aber es ist komisch, dass du dich danach schlecht fühlst. Also ich fände es irgendwie lustig.
Ich habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich dann ausgeschrieben bin und gedacht habe, oh, jetzt denkt ein ganzes Abteil, ich bin scheiße.
Ja, und sie denken fast richtig.
Ja.
Ja, verstehe. Ja, okay. Nee, aber ich würde da auch nie was sagen, so richtig. Ja. Es sei denn, so, ich habe das Gefühl, jemand macht irgendwie was. Nee, weil du denkst ja auch immer so, also ich gehe da immer erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Vielleicht, also es gibt ja immer mal Situationen, wo es gerechtfertigt ist, oder? Also es gibt ja immer mal Situationen, wo ich denke so, ja, also das ist, stimmt ja, also Markus hat wirklich so, Markus macht seit Jahren in der Firma Scheiße, so und jetzt rastet.
Das ist der Sohn vom
Chef. Das ist der Sohn vom Chef, der kriegt alles vorne und hinten rein, so und jetzt rastet Jörg mal auf, obwohl er selber weiß, das ist überhaupt nicht klug, das zu machen, aber er nimmt jetzt einmal seinen Mut zusammen, da ist schon so viel vorgefallen, ja, und jetzt will ich ihm diesen Ausraster nicht kaputt machen, im ICE.
Ja, klar.
So, klar.
Das stimmt. Keiner weiß, vielleicht ist Markus auch jemand, der irgendwie heimlich Kinder schlägt.
Ja.
Ne? Oder so einer Nazi-Verbindung angehört. Weiß man ja nicht.
So, ich denke mir immer erstmal, vor allen Dingen, ich bin ja nicht mit Markus zusammen, ich bin ja mit Jörg zusammen, der ihn zusammenschreit, wo ich mir denke, so, ich muss mit Jörg fahren, nicht mit Markus, gib ihm. Also, gib dem Markus, na klar. Ich bin auf deiner Seite, Jörg. Man will ja auch irgendwie eine gute Zeit zusammen haben. Ey, und dann gibt's diese Paare, meistens in S- und U-Bahn, oft sie. Und sie brüllt ins Handy, was er für ein Arschloch ist. Und weint dabei die ganze Zeit. So, ich auch mal denke, so, was ist denn? Aber du merkst auch sofort, und da habe ich dann tatsächlich dann eher nicht mehr so.
Da bin ich dann nicht mehr auf ihrer Seite.
Nee.
Da bin ich nicht mehr auf ihrer Seite, weil
da merkst du oft, das ist ausgestellt.
Gott,
wirklich? Das ist so eine ganz, kennst du das nicht?
Ja, aber wir müssen noch mal jetzt, glaube ich, dazu sagen, Till hat das einmal eine explizite Situation gehabt und da hatte er das Gefühl.
Ja, ich gehe ja nicht immer davon aus, dass wenn Frauen am Telefon weinen, dass sie dann nicht recht haben oder so, aber es gibt diesen einen Typ Mensch.
Wenn Frauen allgemein im ICE, wenn die heulen.
Nein, das kann auch ein Mann sein, das ist genau, nee, Moment mal, das ist gar nicht so, dass ich so, denke, ja, er hat recht oder so. Die haben beide nicht recht. Der ist nämlich gerade in einer anderen U-Bahn und heult und schreit da. Die lieben es, ihre Beziehung zu inszenieren. Die lieben es so, weißt du, das merkst du dann irgendwann. Oder auch so Leute, die sich so über die haben schon die Straßenseite gewechselt und schreien sich dann über die Straße an. So, weißt du, wo du auch denkst, so, aber was macht ihr? Geht nach Hause und klärt das irgendwie.
Das stimmt,
aber
das
weißt du, dieses ausgestellte, wir streiten uns gerade und die Welt soll davon erfahren. Und sie fühlen sich irgendwie so wie in einem Film.
Die fühlen sich ein bisschen wie im Film. Ja, genau.
Das meine ich. So, das gibt es.
Da, keine
das
Frage.
Das gibt es auch. So, wo sich dann alle immer denken, so, boah, ja, ich war auch mal 17. Ja, es ist gerade nicht so schlimm. Ihr kommt von einer Party, ihr seid beide angetrunken. Hört auf damit. Morgen ist euch beiden peinlich.
Ja. Unangenehme Orte für Streits sind, finde ich, auch immer der Strand, weil das da einfach nicht hinpasst. Ich finde, am Strand zu streiten fühlt sich immer merkwürdig an, wenn man denkt, okay, ganz im Ernst, ich habe so gut wie nichts an. Ich fühle mich trotzdem hier voll verletzlich.
Das stimmt. Streit auf dem FKK-Strand. Ganz unangenehme Situation. Ja.
Und dann machst du, dann merkst du, ja, also, ich weiß nicht, wir sollten hier eigentlich baden. Warum diskutieren wir jetzt das eigentlich gerade aus?
Ja, ja. Genau. Und es fühlt sich, ich finde, Streiten am Strand fühlt sich so an wie Sprechen in der Todkabine. Da gibt es gar keine Resonanz.
Ja, genau. Es gibt gar keine Resonanz. Das heißt, es verpufft ja. Genau. Nichts von dem, was ich hier gerade für mich sage, was ich als wichtig erachte, hat so einen wichtigen Unterton. Genau.
Die Sonne lacht dich aus. Die Sonne lacht dich aus. Der ganze Ort lacht dich aus. Es ist einfach komisch. Da läuft ein Kind mit einem Schirmchen vorbei. So schlimm ist es nicht. dass sie immer die Augen rollt, wenn du diese eine schöne Geschichte erzählst von damals.
Ja, und der Nachteil ist, wenn dann einer der beiden meint, so, und ich kann das nicht mehr und weggeht, dann ist es halt nicht, ja, in die Küche, sondern dann ist halt immer, oh, jetzt geht die den ganzen Strand lang, oh Gott, da muss ich ja hinterher oder was? Oh, ich sehe die ja schon fast gar nicht mehr.
Ja, genau. Ja, nee, vor allen Dingen, sie holt sich ein Eis, was auch nicht so richtig schmollen ist.
Ja, was so überhaupt nicht passt. Nee, genau.
Stimmt, am Strand streiten ist auch richtig, das ist komisch, da hat man auch keinen Bock meistens. Man streitet da nicht so richtig, man ist auch ein bisschen gelähmt, die Sonne brät ein, man wirft sich so Happen hin, man ist nur genervt. Ja.
Dann geht nochmal jemand wütend baden, kommt wütend wieder raus, trocknet sich wütend ab.
Wütend baden ist auch ein geiles Spielthema, oder? So, spiel mal wütend baden. Das finde ich aber überhaupt geil. Du kannst ja alle Sachen auch wütend und pampig machen. Und so ein paar Sachen bieten sich da echt nicht so an. Zum Beispiel auch pampig eine Kartoffel schälen. Ist auch richtig komisch. Das stimmt, da hast du total recht. Oder gerade bei so filigranen Sachen, finde ich. Also weiß ich nicht, was ist denn so eine filigrane Sache, die man macht im Haushalt?
So Stopfen.
Wie?
Wobei Stopfen geht
was
noch.
Was denn Stopfen?
So, ja, mit der Nadel.
Ach so, genau.
Du machst du nicht, ne? Du schmeißt die Sachen einfach weg und kaufst eine neue, ich weiß. Aber du gibst sie aber bei eBay Kleinanzeigen
ab. Ja, bei eBay Kleinanzeigen, da freut sich jemand drüber. Kein kleines Geheimnis. Nein, aber
alles, was so, also alles, alle kleinteiligen Sachen.
Ja, so eine Torte verziehen, so wütend eine Torte verzieren. Das bietet sich einfach nicht an. Einfach nicht besonders gut. Ja.
Ich glaube, was ganz gut ist, ist an der Nähmaschine arbeiten, weil da kannst du halt doll auf dieses Pedal, genau, du hast dieses Gefühl, das ist eine Befriedigung, kannst auch doll auf dieses Pedal rauftreten, aber es ist egal, wie doll du drückst, also die Geschwindigkeit wird nicht doller als doll. Ja. So, du machst weniger kaputt.
Ja. Ich habe schon erlebt.
Also wütend Kartoffeln schälen, weißt du, ja, da schälst du ja bis auf den Kern runter.
Genau.
Da hast du eigentlich am Ende vom Schälen keine Kartoffeln mehr.
Ja, genau. Und sich wütend schminken gibt's auch noch, ist auch sehr gut.
Genau, kann leicht daneben gehen.
Ja, sich wütend schminken ist auch nicht gut. Ja, sowas, das ist sehr gut. Wütend Autofahren, richtig, richtig scary, richtig komisch.
Ja, aber das geht, das kann ich sehr gut.
Wirklich?
Ja.
Also man neigt dann doch dazu, sehr schnell zu fahren, oder?
Überhaupt, nee, gar nicht. Ich verändere gar nicht meine Geschwindigkeit. Ich werde eher langsamer, weil ich zu viel darüber nachdenke, worüber ich wütend bin. Aber du kannst sagen, ich brüll einfach richtig, richtig
laut. Ah, okay, ja, da bist du meistens alleine dann wahrscheinlich. Oder? Du bist dann alleine im Auto und schreist die Windschutzscheibe.
Wenn die Kinder im Auto sind, dann ist nicht so gut.
Ja, genau.
Ja, du kannst halt aber richtig gut brüllen, ja.
Ja. Gibt's sonst noch Orte? Nee, haben wir alles, ne? So Orte, wo man...
Du, ich glaube, es gibt noch eine Masse. Und ich hoffe auch, Leute schicken uns noch welche zu.
Ja, was ist denn mit Schwimmbad? Das ist ähnlich wie Strand, ne? Also im Schwimmbad streiten auch ganz komisch. Also am besten noch in so einem Funbad.
Ja, weil man sich da auch immer so eingesperrt fühlt.
Ja.
Und du bist irgendwie... Also ich finde, man sollte nie sich streiten, wenn man nass ist. Ich glaube, das ist so eine Regel.
Ja, es gibt selten Situationen, wo man gut, also so zu Hause und so, das sehe ich noch ein, aber sonst, ja, für Streits brauchst du einfach so eine Zuhause-Situation, finde ich. Alles andere ist irgendwie nicht geil.
Ja. Nee, also ich finde auch, man sollte, dann ist es, glaube ich, geiler, wenn man sagt, okay, wir wollten uns jetzt hier mit Leuten treffen, ne? Ja, weißt du was, geh du da hin, ich habe keinen Bock drauf. Und dann kann man sagen, ja, wir haben uns gestritten, es wäre komisch, jetzt zusammen zu sitzen und dann macht man das. Aber es ist halt immer merkwürdig, zerstritten irgendwo hinzugehen.
Ja, stimmt.
Das ist einfach komisch. Ja, das ist einfach nie gut.
Ja. Nee, stimmt. Ich habe dann auch mal Situationen gehabt, wo dann er ist dann rausgegangen und klärt das dann nochmal mit ihr. So, und kommt dann irgendwann wieder. Mhm. Und dann ist es aber, wir sind dann so gut befreundet zum Glück, dass es dann geht. Also wir reden dann darüber. Und das ist dann irgendwie cool.
Ja, bei so wirklichen Freunden, ja, das geht. Ja. Aber so, wenn du so merkst, du bist auf irgendeiner Party oder einer Einweihung oder Hochzeit oder irgend so ein Fest und du merkst, ich kenne die beiden nicht, aber Alter, die gehen ja mega ab.
Ja, genau.
So, die sagen nichts zueinander, aber ja, du merkst, okay, die haben krassen Streit am Laufen und dann gehen die zwischendurch mal kurz raus und dann kommen die auch getrennt voneinander rein und es ist auch nicht besser geworden. Ja, ja, ey, boah, unangenehm.
Sehr, sehr unangenehm. Jetzt müssen wir mal kurz durchatmen, kurz eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, finde ich, Moritz. Noch ein kurzes bisschen.
Ja, wir müssen vor allem die Klischeekiste
wieder zumachen. Wir machen die
Klischeekiste
erstmal zu. Ne? Das waren außergewöhnlich schlechte Orte zum Streiten. Moritz, und jetzt würde ich gerne noch mit so irgendwie so einem kleinen, kennst du so, wenn man so einschläft, mit so einem Kuschelkissen noch, dass wir nochmal so ein thematisches Kuschelkissen uns schaffen. Ach ja, das kann ich noch erzählen. Ich habe jetzt Thema Kochen, wollte ich euch kurz updaten. Dich und alle anderen, ja?
Oh, ja, was shit. Denn? Ja.
Nein, es ist mir einfach, es gibt gar nicht viel zu erzählen. Es ist mir jetzt gelungen, Moritz. Du, ich habe mir
was ist ja, dir
ich habe eine Reispfanne gezaubert.
Was hast du gekocht?
Eine Reispfanne.
Du bist da wirklich am Ball
geblieben,
ne?
Ich bin am Thema Reispfanne, das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich habe ja gehört, das ist einfach und dann habe ich mir gedacht, so nee, das ist dich nehme ich mir wieder vor, meine Liebe. Ja, und dann habe ich mir die Pfanne gepackt und dann habe ich sie nochmal gemacht. Und diesmal ist mir die Reispfanne aber sowas von gelungen. Du, mit Lachs drinne. Mit Lachs drinne. Und dann habe ich einen kleinen Trick genommen. Da hatte ich wohl eine vorgefertigte Soße.
Du hast keine Reispfanne gemacht. Du hast Reis gekocht, ja. Lachs mit einer fertigen Soße da reingepanscht und dann warm gemacht.
Ja, das ist ja eine Reispfanne machen, Moritz.
Das ist ein bisschen so, als würdest du sagen, ich habe mir eine Pizza in den Ofen geschoben. Du, das war richtig italienisch.
Das war mindestens ein Pizzateig ausrollen und das selber belegen. Das würde ich sagen. So, und das ist mir jetzt mit dem Thema Reispfanne.
Ja,
weil der
Reis
ist mir ja auch missglückt immer, weißt du? Egal welcher Reis es war. Naturreis muss ich nicht ansprechen. Aber auch, ich habe ja dann so einen Tütenreis benutzt, ja?
Auch. Reis ist einfach ein ganz, ganz schwieriges
Reis
Produkt.
Reis ist eine extrem schwierige Kiste. Aber mir ist es jetzt eben gelungen und es war ein voller Erfolg, kann ich sagen. Ich hatte eine Testesserin. Oh. Das kann ich auch mal sagen. Und sie meinte, ja, optisch sah es nicht so gut aus. Aber dann geschmacklich da gab es sogar einen Nachschlag, Moritz. Da gab es einen Nachschlag.
Ja, da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Das sind halt drei Zutaten.
Oh, ich war stolz wie Oscar, saß ich hier, sag ich dir. Mit der Reisfahrt. Ich habe mir gedacht, so krass, ich bin Koch jetzt gerade. Ich will einfach, ich hab's drauf. Na klar. So, und mir ist ja jetzt, habe ich das von Moussaka erzählt, Moritz? Habe ich das schon erzählt? Weil ich habe.
Ja, ich glaube ja.
Das Moussaka ist mir ja auch gelungen und jetzt wage ich mich bald an die nächsten Sachen ran. Ich weiß noch nicht was.
Im Grunde genommen machst du nächste Woche ein Restaurant auf, sobald man es wieder darf.
Genau. Da könnte ich dich nämlich zum Beispiel mal anrufen und dich fragen, was koche ich denn heute, Moritz? Oder kannst du dir so überlegen, was ich koche? So, da schließt sich doch ein Kreis für uns.
Du, da hören wir uns morgen. Machen wir morgen eine Telco zu.
Dann machen wir morgen eine Telco zu und wir hören uns.
Da rufe ich das ganze Team nochmal zusammen. Ja.
Sehr gerne.
Und dann entscheiden wir und dann kochst du und filmst das mit und dann haben wir wirklich auch alle was zu tun den Tag über. Das ist doch toll.
Das fände ich gut. Ja, ruhig ein aufwendiges Gericht. Ich bin bereit für alles. Ja?
Okay.
Okay.
Ja, ich überlege mir was. Ja,
gut, danke. Gut. Moritz, hast du noch was auf... Ja, siehst du, das ist doch ein schöner Wohlfühlausgang. Nee, muss ich wirklich sagen, ich bin ja wirklich sehr glücklich gerade. Also, was ich da schon jetzt... Also, ich habe das Gefühl, ich kaufe mir jetzt auch so Sachen, weißt du, so Kartoffeln. Und ohne zu wissen, was ich damit mache, weil ich mir denke so, ja, Kartoffeln, klar, da werde ich was draus bauen.
Kann ich erstmal wütend schälen und dann mache ich Reispfanne draus.
Richtig. So, ja, oder auch einfach mal eine Mango. Die liegt hier einfach so, wo ich denke so, mein Freund, du weißt noch gar nicht von deinem Glück, aber du wirst hier mir bald noch mal unterkommen. Du wirst noch mal unter Messer landen bei mir. Ja. Moritz, ich werd gucken, in den nächsten 2 Wochen habe ich ein bisschen Zeit, da werde ich hier versuchen, meine Küchenskills weiter auszubauen und ich werde berichten.
Wir sind alle gespannt. Wir hören uns in 2 Wochen dann wieder oder nächste Woche. Keiner weiß
nee,
das.
Ich glaube nicht.
Wir irgendwann
nein,
wöchentlich.
Moritz, nein. Nicht immer so eine Erwartungshaltung. Du kannst es nicht jedes Mal ankündigen.
Ich glaube seit 1,5 Jahren, dass das nächste Woche klappt. Nee. Und wenn ich die Hoffnung aufgebe, weißt du, das ist kein Gedanke, den ich bei eBay Kleinanzeigen abgeben kann. Da kann ich von der Hoffnung, irgendwann wöchentlich zu laufen, da kann ich kein Foto von machen. Ich halte diesen Gedanken fest.
Das ist schön. Macht ein Foto von euch und hängt es euch an den Kühlschrank und denkt ab und zu an uns. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Talk ohne Gas.
ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.